ARD Sounds.
Heute beginnt in den USA, Kanada und Mexiko eine Fußball-Weltmeisterschaft, die so umstritten ist wie nur wenige bislang, vielleicht nur vergleichbar mit der Weltmeisterschaft vor 4 Jahren in Katar. Alles viel zu teuer und nur noch auf Kommerz ausgerichtet, das wären nur 2 der vielen möglichen Vorwürfe. Welche Chancen die deutsche Fußballnationalmannschaft in diesem Jahr hat, das ist schwer abzuschätzen. Ich vermute mal, dass viele froh wären, wenn sie diesmal die Vorrunde übersteht. Wir blicken jetzt zurück auf ein enttäuschendes Jahr der deutschen Fußballgeschichte, 1994. Die deutsche Mannschaft war Titelverteidiger, galt als Favorit, ist bereits im Viertelfinale ausgeschieden. In einer 4-teiligen Doku-Reihe in der ARD geht es um diese Enttäuschung. WM 1994, 11 Helden, ein Albtraum, so heißt die 4-teilige Serie. Drehbuch und Regie Manfred Oldenburg. Schönen guten Tag, Manfred Oldenburg. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch. Danke, dass ich dabei sein darf.
Ja. Bevor wir in die Geschichte schauen, wagen Sie einen Tipp, wie es bei dieser WM für die deutsche Fußballnationalmannschaft ausgeht?
Das ist schwierig. Fußball ist ja A, ein Spiel der Zufälligkeiten, und dann ist es ein Spiel, das zu 80% im Kopf entschieden wird und zu 20% nur von den Beinen. Und wenn die deutsche Mannschaft als Mannschaft funktioniert, dann kann sie weit kommen. Und da halte ich es ganz mit Horst Rubisch. Wenn sie alle Spiele gewinnen, könnten sie es schaffen.
Ja, toller. Ja, einer der berühmten Karlauer, ja, Horst Rubisch. Okay, gehen wir mal ins Jahr 1994. Da galt Deutschland ja ziemlich vielen als der Top-Favorit. Warum eigentlich?
Amtierender Weltmeister, und dann waren 94 noch 12 alte Weltmeister von 1990 dabei und dazu wirklich ganz fantastische Top-Fußballer wie Stefan Effenberg oder Matthias Sammer. Und daher gilt der Kader von 94 als der beste deutsche Kader aller Zeiten. Und als ich die Dokumentation angefangen habe, habe ich mir die Frage gestellt, warum ist diese Mannschaft dann so früh gescheitert?
Ja, und haben Sie eine Antwort gefunden?
Naja, sie hatte einen großen Gegner, und das war sie selbst. Die 22 Mann haben als Mannschaft nicht funktioniert. Das waren alles sensationelle Einzelkönner, aber die haben es nicht geschafft, sich als Mannschaft zu präsentieren, auf und außerhalb des Spielfeldes.
Ja, also müsste man sagen, dass das so von ihrem Ruhm und auch vom Erwartungsdruck überforderte Stars waren, lauter Individualisten, die eben nicht zu einer Mannschaft zusammengefunden haben? Ist das eine Antwort?
Das ist eine Antwort. Die Mannschaft zerfiel in 3 Gruppen. Wir hatten die alten Weltmeister von 1990, das waren 12. Dann hatten wir die 10 jungen Wilden und 2 aus der ehemaligen DDR. Und diese 3 Gruppen haben während des Turniers nicht zueinander gefunden.
Ja. Ein ganz, ganz großer Skandal war ja damals der Mittelfinger, der Stinkefinger von Stefan Effenberg, den er deutschen Fans gezeigt hat, die ihn ausgebuht haben. Aber ich finde und habe das auch damals schon so empfunden, dass das eigentlich nur der bittere, bittere Höhepunkt einer sehr problematischen Geschichte war. Würden Sie das aussagen? Und wenn ja, wann fingen eigentlich die Probleme an?
Die Probleme fingen eigentlich 1990 an, mit dem Triumph in Rom. Wir erinnern uns alle an den Satz von Franz Beckenbauer, der sagt, diese Mannschaft wird auf Jahre hinaus unschlagbar, wenn vor allen Dingen jetzt die Spieler aus dem Osten dazu kommen. Der Erwartungsdruck war immens, riesengroß, vor allen Dingen für den neuen Trainer Berti Vogts, der damit auch sehr überfordert war, weil die ganze deutsche Öffentlichkeit von ihm nur eins verlangte, den Titel. Und dieser Druck, der ist nie gewichen von ihm, und die Spieler haben ihn da auch nicht richtig unterstützt.
Ja. Viele haben damals in ganz Deutschland Berti Vogts die Schuld gegeben. Wir haben eine kleine Szene aus dem ersten Teil ihrer 4-teiligen Serie. Da geht es auch um Berti Vogts, und da hören wir zuerst ein paar Kinder, wie die das damals gesehen haben. Und dann kommt einer der Spieler, Mario Basler.
Berti, das ist ein Spinner.
Ja.
Mit dem werden wir niemals Weltmeister.
Wenn wir gewonnen haben, hat er einen draufgekriegt. Wenn wir verloren haben, hat er draufgekriegt. Und wenn man unentschieden gespielt hat, Berti war ja der Buhmann der Nation. Es war brutal. Berti musste unheimlich viel einstecken, unheimlich viel mitmachen.
Der Buhmann der Nation, so war es tatsächlich, oder?
Ja, also ich kenne keinen Trainer, entweder auf Vereinsebene oder Bundesebene, der so viel hat einstecken müssen. Und man muss sich erinnern, Bertie Fuchs war 8 Jahre Bundestrainer und was er da durchgemacht hat, vor allen Dingen medial, das ist wirklich erschreckend. Und ich bewundere ihn dafür, dass er so lange durchgehalten hat. Ja.
War er zu zart, war er zu zahm für den Umgang mit den großen Stars? Haben die ihn irgendwie nicht wirken lassen oder was war das Problem, das er hatte? Ich meine, er war ja selber ein berühmter Fußballer, als Trainer vielleicht jetzt nicht ganz so toll, aber er hatte ja selber seinen eigenen Ruhm.
Also fachlich war er unantastbar. Das Problem war hier auch wieder der Kopf der Spieler. Die hatten vorher Franz Beckenbauer. Und Franz Beckenbauer war so ganz anders. Und Vogts war von seinem ganzen Wertegerüst eher jemand, der aus den 50er, 60er Jahren kam und sagte, 11 Freunde müsst ihr sein, wenn ihr Spiele wollt gewinnen. Und das war mit dieser Mannschaft, mit diesen jetzt Millionären, die sich eher als Jungunternehmer in einer Ich-AG empfunden haben, war das nicht mehr zu machen. Die haben im Grunde genommen darüber gelacht, mit welchen Attitüden Bertie Fuchs versucht hat, die Mannschaft zusammenzuschweißen. Und das ist 94 krachend gescheitert.
Ja, das fing schon im Trainingslager an, ne? Da in Malente, in dieser Jugendherberge, wo die ganzen Millionäre da in einem Dreimannzimmer sitzen mussten.
Ja.
Okay, Sie haben ja Ihre Serie in 4 Teile aufgeteilt. Ne? Der Trainer, die Mannschaft, der Skandal und die Würde. Erstmal, warum diese Aufteilung?
Also für mich war Bertie Fuchs die Hauptfigur und deshalb stelle ich ihn in der ersten Folge vor und gehe dann darauf ein, wie die Mannschaft zu Bertie Fuchs gestanden hat. Das ist Folge 2. Mhm. Dann haben wir in der Folge 3 den Skandal. Also das heißt, es fliegt der Mannschaft und dem Trainer alles um die Ohren, weil diese Chemie zwischen Mannschaft und Trainer nicht stimmt. Und in der 4. Folge geht es dann darum, dass eigentlich Bertie Vogts mit dem Turnier 94 seine Würde verliert, aber 96 wiederherstellt.
Mit dem Gewinn der Europameisterschaft.
Mit dem Gewinn der Europameisterschaft, aber 2 Jahre später zurücktritt und dann einen bemerkenswerten Satz sagt, er tritt zurück, um den letzten Rest von Menschenwürde, der ihm gelassen wurde, zu bewahren.
Ja, ich erinnere mich, das war wirklich ein aufregender Satz, den er damals gesagt hat. Hat er seine Menschenwürde bewahren können? Was würden Sie sagen?
Ja. Okay. Bertie Vogts ist in dieser ganzen Zeit bei sich geblieben und das ist eine immense Leistung. Alle haben ja von ihnen verlangt, wenn du dich änderst, wenn du deinen Charakter änderst, wenn du deinen Umgang mit den Medien veränderst, dann nehmen wir dich. Das hat er alles abgelehnt. Der ist die ganze Zeit Bertie Fuchs geblieben. Und das wirkt eigentlich damals völlig lächerlich, wo man sagt, warum macht er das? Warum geht er auf dieses Spiel nicht ein? Und heute wirkt er eigentlich dadurch als richtig starke Persönlichkeit, dass er es geschafft hat, bei sich zu bleiben.
Wirkt eigentlich authentischer dadurch, ne?
Ja.
Herr Oldenburg, ich finde ja, das Erstaunliche ist, dass Sie viele von den jetzt alt gewordenen Stars vor die Kamera bekommen haben, ne? Matthäus, Effenberg, Klinsmann, Völler, Basler. Hatten die Lust auf den Blick zurück oder mussten die erst überzeugt werden oder wie war das?
Also ich habe auch gedacht, als ich die Interviewanfragen rausgeschickt habe, dass ich sehr viele Absagen bekomme. Es hat aber kein einziger abgesagt.
Okay.
Und ich habe mich gefragt, warum. Ich kann Ihnen letztendlich keine Antwort geben. Ich glaube aber, dass die Spieler wissen, was sie damals hergeschenkt haben. Sie wussten, dass sie als Mannschaft nicht funktioniert haben und haben selbst, glaube ich, auch dieses Bedürfnis, das ein Stück weit aufzuarbeiten. Weil es hat sich ja 30 Jahre lang keiner mehr um diese Weltmeisterschaft gekümmert oder bemüht. Ich war ja der Erste, der diese Anfrage gestellt hat.
Ja. Ich finde, wir haben so ein bisschen davon auch gerade eben von Mario Basler gehört, der so viel Verständnis gehabt hat, ne? Also zumindest heute oder jetzt bei Ihrem Film, als er darüber gesprochen hat, so viel Verständnis gehabt hat für Bertie Fuchs. Vielleicht war es ja auch das, ja, dass Sie nochmal sagen wollten, sorry, tut uns leid. Ich weiß es nicht, ob das eine Motivation war.
Also das Spannende ist, ich habe Bertie Fuchs relativ früh interviewt und habe dann den Spielern gesagt, wenn ich zu den Interviews mit den Spielern gefahren bin, ich habe schon mit dem Trainer gesprochen und dann alle, und was hat der Bertie gesagt? Das war so ein bisschen auch so Schüler-Lehrer-Verhältnis, Was hat der Trainer gesagt? Und es ist für mich spannend zu sehen, dass das auch nach 30 Jahren noch funktioniert, ja, dieses Trainer-Spieler-Verhältnis. Ja,
selbst obwohl die alle ein bisschen Bauch bekommen haben und viele graue Haare, ne? Wie unser eins auch. Ja. Herr Oldenburg, Sie sind ja ein vielfach ausgezeichneter Dokumentarfilmregisseur. Ja, Sie haben ganz viele tolle Filme gemacht, über die Schlacht von Stalingrad zum Beispiel, über Axel Springer, die Krupp-Dynastie, mehrfach Willy Brandt, über Sarajevo, die Aldi-Brüder, vieles, vieles mehr. Aber Sie sind immer wieder zum Fußball zurückgekommen. Warum eigentlich? Sind Sie ein Fußballverrückter oder warum?
Also wenn Sie meine Frau fragen würden, würde sie sagen, mein ganzes Leben ist eingeteilt nach Fußballdaten.
Okay.
Ich unterscheide zwischen den Spieltagen. Samstag ist Bundesliga, Mittwoch ist Europapokal und zwischendurch gibt es dann die Länderspiele. Ja, Fußball ist ein ganz wesentlicher Bestandteil meines Lebens.
Okay, und das ist die ganze Zeit so geblieben, weil ich war auch mal Fan, aber bin es mittlerweile nicht mehr, weil ich ertrage das alles nicht mehr. Ich ertrage diese Show nicht, ich ertrage den Kommerz nicht. Und bei Ihnen gab es da aber keine Abnutzung.
Es gibt die ganze Zeit Abnutzungserscheinungen. Und ich frage mich auch immer, wann dieser Zeitpunkt erreicht ist, wo ich sage, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Ich hatte das zum ersten Mal 2018, wo ich in Moskau gedreht habe, wo ich die Atmosphäre stellenweise klaustrophobisch fand in der Stadt. Es war verboten, die festliche Stimmung zu drehen. Ich habe das nicht verstanden, wo ich gedacht habe, das ist doch hier ein Fest. 2022, das war auch sehr schwierig für mich und jetzt ist es bei der kommenden WM auch nicht besser.
Okay, also 2018 war Russland, 2022 war Katar, jetzt sind wir in einem erneut etwas problematisch gewordenen Land. Aber ist es so, wenn man über Fußball spricht, wenn man von Fußball erzählt, wenn man Filme über Fußball dreht, dass man dann auch automatisch eine politische Geschichte erzählt und auch automatisch eine Gesellschaftsgeschichte in den Blick nimmt?
Das muss nicht zwangsläufig so sein, aber das ist genau das, was mich interessiert. Und der Vierteiler ist ja auch eigentlich keine Dokumentation über die Fußballweltmeisterschaft 94, sondern es ist ein Blick auf eine Gruppe von Menschen, die rein zufällig Sportler sind, die in einer Zeit ein Turnier bestreiten, wo sich die Gesellschaft verändert. Und dieser Blick hat mich gerade interessiert.
Okay. Zum Schluss, nach all den Erfahrungen, die Sie gesammelt haben als Fan und als Drehbuchautor und als Regisseur, was würden Sie Julian Nagelsmann und seiner Mannschaft jetzt mit auf den Weg geben?
Bleibt bei euch, bleibt ruhig, dann wird alles gut.
Herr Oldenburg, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und dass Sie so einen hoffnungsschimmernden Ausblick gegeben haben. Dankeschön.
Bitteschön.
Der Drehbuchautor und Dokumentarfilmregisseur Manfred Oldenburg zu Gast auf Radio 3. Seine vierteilige Doku-Serie WM 1994, 11 Helden, ein Albtraum, so heißt sie. Die ist am Sonntag im Ersten zu sehen, steht bereits jetzt in der ARD Mediathek. Tja, und heute beginnt sie, die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, in Kanada und in Mexiko.